willkommen zu einer neuen Folge Cineroyal mit mir, dem Dani, und mir gegenüber sitzend meine Co-Moderatorin Vivian.
Juhu, hey ho, was sind die Bauern froh?
Oh.
Oder wie geht das nochmal?
Ich glaube, die sind gerade nicht froh, aber damit fangen wir jetzt mal nicht an.
Ja.
Das ist ja ein unpolitischer Podcast. Ja, herzlich willkommen hier wieder im provisorischen Tonstudio, liebe Vivian.
Schöner
Heute
Reim.
Warst du ja mal dran, den Film mitzubringen. Wir haben ihn nicht von deinem dubiosen Stick geschaut und wir hatten heute sogar Ton bei Melancholia.
Was für eine Erleichterung.
Ja, ohne Ton wäre ich vielleicht doch ein bisschen melancholisch geworden.
Ach du meine Güte.
Aber das habe ich schon mal vorweggenommen, was für einen Film wir denn heute geschaut haben. Melancholia von Lars von Trier. Ich übergebe einfach mal den Staffelstab zu dir.
Ja, Staffelstab müssen ja immer schnell übergeben werden. Haben wir geschafft. Genau, danke Dani. Also Melancholia, so ist es, aus dem Jahr 2011 mit einer Länge von 135 Minuten. Produziert wurde der in England, Schweden, Dänemark und Deutschland. Und geschaut haben wir beide den heute auf Amazon Prime.
Nicht England, sondern Frankreich, aber ja, Vivian. Aber es ist auch schwer zu merken. Ich hatte mir hier Produktionsland divers aufgeschrieben, weil ich zu faul war.
Boah, definiert den Fall doch recht präzise, oder?
Europa.
Europa, genau. Wir werden eingeladen in diesem Film mit einem Prolog, der erstmal nur aus verlangsamten Szenen besteht, untermalt mit Musik von Wagner, die aber nochmal angepasst wurde für den Film höchstpersönlich selbst. Und dann folgen, wenn man so möchte, zwei Kapitel, beginnend mit Justine und Claire, zwei Schwestern und auch die Protagonisten, wenn man das so sagen möchte. Genau, und im ersten Teil sehen wir die Hochzeit von Justine und ihrem dann Mann Michael. Da sind einige Konflikte potenziell, die sich addieren und den Abend letzten Endes zu einem nicht allzu gelungenen Abend oder auch sehr langen Abend, das zieht sich zeitlich gesehen, machen. Also es werden Konflikte mit den Eltern angesprochen, mit ihrem Arbeitgeber. Ein Seitensprung, der dann letzten Endes dazu führt, dass das frisch vermählte Paar sich im Grunde trennt. Und dann wird auch noch auf Justines Depression eingegangen, beziehungsweise geschildert, was für unschöne Gefühle sie auch durchlebt. Und die sind dann eigentlich die Schnittstelle und Fortführung für das zweite Kapitel, eben das Kapitel von Claire. Und da kommt dann auch noch mal ein bisschen präziser zur Geltung, worum es überhaupt unterschwellig im ersten Kapitel gegangen ist und auch im weiteren Verlauf gehen wird, nämlich den Planeten Melancholia ausgesprochen da. Ich finde mich Melancholia. Mhm. Also, der eben das Ende der Welt einleiten soll und die unterschiedlichen Herangehensweisen von Justine und Claire werden da gezeigt, wie sie auf diesen Untergang reagieren, nämlich sehr unterschiedlich. Und im Mittelpunkt steht in diesem Kapitel auch nochmal Justines Depression und ihren Zugang zur Welt und wie unterschiedlich die beiden dann darauf reagieren. So viel erstmal zur kurzen inhaltlichen Einleitung.
Vivian, ja, danke schön. Also Einleitung, da drücken wir uns ja beide mal gern vor. Das, was du ja auch alles geschildert hast mit den ganzen Konflikten, das passiert ja auch wirklich alles noch während der Hochzeit. Und der zweite Part spielt dann chronologisch danach.
Genau, wir hatten uns erst überlegt, ist das nochmal ein Rückschluss oder, aber genau, er ist auf jeden Fall aufbauend.
Genau, ja. Ja, das ist ja schon einiges los. Möchtest du starten oder möchtest du mir die Verantwortung überlassen?
Ja, stimmt, du hast mir heute so schon angepriesen, ne? Also hier liegt die Verantwortung heute in deinen Händen.
Mhm.
Ja, nö, ich kann auch direkt weiterreden. Also fangen wir vielleicht auch einfach mal mit der Einleitung an, die wir auch gesehen haben. Der Prolog, in dem wir einzelne Szenen sehen, zum Beispiel ein Pferd, das zu Boden fällt, Vögel, die vom Himmel fallen, etc., etc. Ich fand, das war ein sehr spannender Einstieg und vielleicht noch spannender im Zusammenhang, wenn man unser erstes Filmerlebnis nochmal hervorholt. Denn als wir es einmal probiert haben, haben wir gedacht, dass diese Szenen ohne Ton abgespielt werden, was am Ende ja doch nicht der Fall war.
Raubkopieren lohnt sich nicht an dieser Stelle.
Wer hat denn hier raubkopiert?
Und was ich auch spannend fand, unter den Sequenzen, die du jetzt unter etc., etc. zusammengefasst hast, sieht man auch, wie zwei Planeten miteinander kollidieren. Also Foreshadowing vom Allerfeinsten hier.
Mhm. Ja, klar, wie konnte ich das nur außer Acht lassen? Darum geht es ja im Grunde auch, beziehungsweise sind sie Auslöser der ganzen zukünftigen Misere. Mhm. Und ja, also meine Frage, wie fandest du den Einstieg?
Den Einstieg fand ich gut. Ich muss vorweg sagen, ich bin nicht der größte Lars von Trier-Fan. Ich habe neulich im Uni-Kontext nochmal Antichrist geschaut, schauen müssen, nicht schauen wollen.
Durchgehalten, aber trotzdem.
Ja, und ich kannte ihn ja schon und ich dachte, naja gut, vielleicht mit der geistigen Reife, die man so ein bisschen vielleicht bekommen haben könnte, erschließt sich mir das ein oder andere Detail, aber ich muss sagen, ich fand Antichrist genauso scheiße wie damals schon. Ich kann den Film einfach nicht ab. Habe aber ganz oft gehört, auch wenn du Lars von Trier nicht magst, Melancholia sollte man wirklich eine Chance geben, schon allein wegen des grandiosen Casts. Also wir haben Kirsten Dunst, wir haben Stellan Skarsgård und sein Sohn Alexander Skarsgård. Also das ist ja dieser, ne, mit Bill Skarsgård, der ja den Pennywise gespielt hat bei der neuen S-Verfilmung, so eine, ja, Schauspielerfamilie, die man, also man kennt die Gesichter so. Kiefer Sutherland spielt mit. Das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Also da waren ja wirklich, also die Riege Udo Kier, der spielt eine ganz kleine Rolle. Den hat man da auch gesehen. Also das war schon Charlotte Gainsbourg, sollte jetzt niemanden überraschen. Die wird ja oft gecastet, wenn es um Lars von Trier's Filme geht. Da war ich schon mal überrascht, wer da überhaupt alles mitspielt. Mm. Ich war auch überrascht, dass wir Ton haben. Es wirkte tatsächlich noch mal ein bisschen anders mit der musikalischen Untermalung. Ja. Und ich fand auch die Bilder ganz schön. Ich habe auf mich haben die so gemäldeartig gewirkt. Mhm. Und wir wissen ja da auch noch gar nicht, in welchem Kontext die zueinander stehen. Also man sieht den Planeten, wie sich später rausstellt, Melancholia, der mit der Erde kollidiert. Und dann Kirsten Dunst, die dem Zuschauern zugewandt steht und alles läuft in Slow-Mo ab und sehr stilisiert. Und Elektrizität entfährt ihren Fingern. Also man kann es noch nicht so ganz einordnen, dieser Abfolge von gemäldeähnlichen Sequenzen. Und das macht schon mal Lust auf mehr, weil man natürlich den Kontext erfahren möchte.
Ja, genau. Also man wird vielleicht in so eine kleine Surrealität auch reingeworfen, die natürlich aber im realen Rahmen bleibt. Und ich glaube, dieser Kontrast ist ziemlich spannend gewesen am Anfang. Und ich finde auch, ich finde auch die Slow Motions und die Zeitraffer ziemlich spannend, weil sie natürlich auch im Kontext mit der Vernichtung der Erde quasi so stehen, dass die Frage Zeit eben ganz präsent ist. Mhm. Also das hatte ich irgendwie als, was mir als erstes in den Kopf gesprungen ist, dass wir direkt konfrontiert wurden damit, also nicht was Zeit ist, aber dass Zeit eben da ein wichtiges Element macht oder ausmacht und hatte das als relativ, ja, also nicht, dass ich es jetzt irgendwie zu sehr auch deuten möchte, aber einfach nur als offene Fragestellung da reingeworfen gehabt. Und das fand ich ganz cool, dass das ja erstmal so ganz grob an den Zuschauer gerichtet gewesen wurde. Hey, in Zeit, in welchem Maße? Und dass die Zeit in unserer Zeitauffassung ja auch so konstruiert ist, einerseits aber natürlich trotzdem als Element oder Parameter unseres Wahrnehmens auch so.
Ja, und damit spielt der Film ja auch total. Also du hast ja schon so ein bisschen die Hochzeit angerissen. Da haben wir die depressive Justine, gespielt von Kirsten Dunst, die offensichtlich keinen Spaß an ihrer Hochzeit hat, sich aber bemüht, es nicht ganz so raushängen zu lassen. Also sie versucht sich auch mit Lächeln und bla. Und dann passieren da auch die ein oder anderen Sachen. Du hast dann auch diesen Seitensprung geschildert. Also sie pimpert da, also erstmal mit ihrem Mann, alles cool. War ja auch alles noch in Ordnung. Später kommt dann der Seitensprung. Dann, ja.
Wobei, wann schläft sie wirklich mit ihm? Also eigentlich.
Es wird angedeutet, ich habe es so interpretiert. Okay. So, aber selbst wenn es nicht jetzt wirklich zum Koitus gekommen ist, also die Handlung wird angedeutet. Es passieren halt wirklich, ich will jetzt nicht auf jeden Handlungsstrang eingehen, der da an dieser Hochzeit angedeutet oder ausgeführt wird. Ich hatte nur wirklich Schwierigkeiten, den zeitlichen Rahmen dieser Hochzeit wirklich zu fassen, was zum einen an dem grandiosen Schnitt liegt, den wir da haben. Wenn wir einen Konflikt haben und da diskutiert wird, dann hast du teilweise Achsensprünge und ganz kurz gehaltene Schnitte, die du so eigentlich nicht machen würdest, weil sie den Zuschauer irritieren würden. Hier wird es aber bewusst als Stilmittel eingesetzt. Das hat mir total gut gefallen. Mhm. Ich dachte zwischenzeitlich auch, naja gut, geht die Hochzeit jetzt eine Woche? Also wie lange geht die denn? Du denkst jedes Mal, jetzt ist sie vorbei, jetzt kommt irgendwie der Erlös, jetzt kommt der neue Handlungsstrang und dann wird halt wieder der nächste Tanz eingeleitet, dann schneiden sie die Torte an. Ich meine, es gibt so eine Hochzeiten, keine Frage. Mhm. Wo die Torte dann erst nachts um 3 angeschnitten wird. Also wir wissen weder, wie spät es ist, noch wie lange wir uns jetzt schon dort befinden. Also damit wird wirklich gewollt gespielt, so wie ich das gesehen habe.
Also aufbauend dann auch auf dem Thema Zeit letzten Endes. Ne? Genau. Ja, also was ich auch vor allem mir so herausstellen, einfach durch den Prolog gedacht habe und dem Wissen, dass das Ende ja bevorsteht. Also ich dachte beim ersten Mal schauen eigentlich, dass die Personen da schon irgendwie wissen, dass das mit dem Planet, also dass der Planet zumindest in die Nähe der Erde kommt. Ich war mir jetzt beim zweiten Mal nicht ganz so sicher, ob die Hochzeitsgäste alle schon wussten, dass das passieren wird oder nicht. Das wird ja dann eigentlich eher nochmal thematisiert im zweiten Akt. auch viel spezifischer, aber es hat mich halt oder hat die Fragestellung eben auch aufgeworfen der Konvention, also welche Rolle spielen denn noch die Konvention dann in so einem Zusammenhang, wo eben alles andere zerfällt, und ich fand das ziemlich witzig, dass genau, also die Hochzeit ist ja irgendwie auch, oder eine Hochzeit als solche ist ja irgendwie so perfekt einfach als Event der Fassade. Nicht, dass, also ja. Die Hochzeit selbst, in der steckt ja so viel Konvention und Ritual und auch Geschichte. Und das fand ich ziemlich klug gewählt, dass da die Hochzeit eben als umfassendes Event ausgesucht wurde, genau in diesem Zusammenhang.
Vor allem auch in der Oberschicht, ne? Das sind ja auch reiche Leute. Damit hast du natürlich noch mehr Möglichkeiten der Inszenierung, die da auch voll ausgeschöpft werden.
Ja, genau. Und auch so Kleinigkeiten wie dann mit dem Löffel irgendwie, dass da der Löffel gefehlt hat und da der Löffel gefehlt hat und alle aber noch ihre Rolle beibehalten hatten. Ja. Abgesehen natürlich irgendwie von Justine, die es probiert hat, aber ja auch nicht aufgrund dessen, dass die Erde am Abgrund steht, sondern eigentlich ihrer eigenen psychischen Verfassung wegen eben doch irgendwie nicht ganz anwesend war, zumindest mental. Mhm. Und ich da dann auch oft das Gefühl hatte, es gab dann da so eine Periode im Ablauf, wo ja dann forciert wurde, ich dachte, du wärst glücklich. Bist du glücklich? Sollst du nicht glücklich sein? Ja, ich bin glücklich. Also dieses Glück wurde so sehr stark hervorgehoben. Irgendwie, du sollst. Und dieses Glück als Sollen irgendwie sehr stark. Und das passt natürlich auch dann in dem Zusammenhang, dass die Hochzeit als Konvention so ein bisschen hervorgeholt wurde. Und also das einfach kritisch betrachtet wurde, ohne dass jetzt zu viele Antworten, finde ich, auch da gegeben wurden. Sondern es wurde einfach nur in einem sehr, finde ich, sehr passend, langsamen Stil in Frage gestellt.
Und generell diese ja bevorstehende Kollision mit dem Planeten Melancholia, ich nenne ihn, wenn es für dich fein ist, weiterhin Melancholia,
Auf jeden Fall. Wird
ja wie so eine Mondfinsternis am Anfang behandelt. Also es ist so ein Ereignis, und der Schwager von Justine, gespielt von Kiefer Sutherland, der kennt sich damit wohl auch so ein bisschen aus, der hat auch ein Teleskop am Start. Und die Schwester von Justine wird ja von Charlotte Gainsbourg gespielt. Die hat da schon Angst vor, dass da was passieren kann. Und so wird dieses Thema immer mal wieder angeschnitten. Aber erstmal steht wirklich nur diese Hochzeit von dieser depressiven Frau im Vordergrund, die ich persönlich als sehr anstrengend empfunden habe, weil ich zwischenzeitlich dachte, dass der Film auf ihren Suizid hinarbeitet. Und ja, also dieses Auferlegen des Glückes, das ist mir auch sehr stark aufgefallen, als ich dieses Zwischenmenschliche zwischen Justine und Michael beobachtet habe. Weil an sich kann man ja Michael gar keinen Vorwurf in seinem Handeln machen. Er ist ja happy, er weiß, seine Frau hat scheinbar Depressionen. Er zeigt ihr dann ein Foto, dass er irgendwo so einen Apfelhain für sie gekauft hat. Also schon so sehr vorausschauend in die Zukunft, wenn die Bäume mal groß werden, dann kannst du da drunter sitzen und dann bist du aber endlich glücklich. Und du siehst natürlich, naja, gut, so richtig funktionieren tut es halt nicht. Und alle, ja, du hast es so schön gesagt, forcieren das, dass sie jetzt verdammt nochmal an ihrem Hochzeitstag glücklich zu sein hat. Ihr Schwager hat es scheinbar auch spendiert, diese Hochzeit, so wie ich das verstanden habe. Und ist dann auch stinkig, wie viel Geld geflossen ist. Also es werden ihr so entweder subtil oder wirklich sehr offen Vorwürfe gemacht für ihr Unheil, was ist natürlich, also für ihr seelisches Unglück, was es natürlich dann noch steigert, so wenn ihr dieser Spiegel halt auch vorgehalten wird. Auf der anderen Seite muss ich sagen, fand ich es auch sehr, sehr anstrengend, Justine zu beobachten, weil wir wissen nicht, wie diese Hochzeit zustande kam, ob sie dazu gezwungen wurde. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir so, naja, gut, denn also diese ganze Zeit, diese 3 Tage Regen, dann geht sie zwischendurch, legt sie sich dann schlafen. Also sie wusste scheinbar auch nicht, wie der zeitliche Rahmen da so zu fassen ist. Dann geht sie zwischendurch baden, alle suchen sie, müssen sie dann wieder rausholen, wieder vorzehren. Dann hat der Seitensprung, den sie sich dann zwischenzeitlich gönnt, dann ist sie wieder da, zieht dann wieder eine Fresse. Dann erfahren wir auch, dass ihre Mutter scheinbar sozial auch nicht so die stärkste Person ist und da auch raushängen lässt, dass sie auf das alles keinen Bock hat. Das fand ich aber ganz interessant, weil dann kann man so ein bisschen schließen, wo es vielleicht herkommen könnte, wird dann aber auch gar nicht weiter verfolgt. Also so oder so fand ich diese Hochzeit schon Das war schon ein sehr unangenehmes Ereignis, aber es wird jetzt nicht so überinszeniert. Also die Gäste haben ja trotzdem irgendwie Spaß, es läuft Musik, sie tanzen, aber es kollidiert, so wie die beiden Planeten dann am Ende, trotzdem auf der Gefühlsebene miteinander. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr interessant gemacht, weil dadurch diese gewisse Spannung entsteht.
Ja, ja, da fallen mir zwei Punkte ein, weil was du sagst, man sieht ja irgendwie dann auch so einen kleinen Verfall, denn am Anfang, mit was wir als erstes konfrontiert wurden, wenn wir Justines Kapitel sehen, ist ja Freude und Lachen in der Limousine, die halt irgendwie nicht um die Ecke kommt. Und ich finde, das ist so eine sehr warme Szene, wo man eigentlich auch eine Verbundenheit zwischen den beiden ganz stark spürt, ne? Und auch merkt, okay, irgendwie erwartet uns jetzt erstmal was Frohes. Und das wird ja dann so ein bisschen negiert, indem wir halt dann auch mehr in Justines Gefühlswelt eingeladen werden und uns da den Sachen auch stellen müssen. Ich fand es ehrlich gesagt gar nicht schwer anzusehen. Ich hatte ziemliches Mitgefühl mit ihr, weil es auch einfach so langsam erzählt wurde und ich genau darin das Gefühl hatte, dass ich aufgrund dieser langsamen Erzählweise und auch der einzelnen Szenen, die ja überhaupt nicht hektisch waren, sondern lange ausgereizt wurden, das Gefühl hatte, dass ich sie besser verstehen kann oder nachvollziehen kann, was da ja einfach so in ihr vorgeht und sie es dann trotzdem immer wieder versucht und probiert. Aber ja, es wirkt natürlich irgendwie so ein bisschen, ich fand in der Hochzeitssequenz wusste man nicht so ganz genau, ob es wirklich halt um ihre Depression geht oder ob es um irgendwas anderes
noch geht. Weil sie auch nicht kommuniziert. Sie zieht halt eine Fresse, aber sie sagt jetzt auch nicht zu ihrem Mann, ey du, sorry, dass ich uns beiden gerade den Tag versaue, aber du weißt ja, wie es ist, bla bla bla. Sondern sie versucht es ja mehr schlecht als recht, den anderen recht zu machen und dann wieder so halbherzig zu lächeln. Und das hat mich dann am Anfang, ja, hat mich das auch noch irgendwie mitgenommen. Aber irgendwann dachte ich mir, du könntest auch einfach mal einen Ton sagen. Also man könnte das auch irgendwie mit Kommunikation nicht lösen, aber wenigstens irgendwie offenlegen und damit die Situation ein wenig deeskalieren. Aber sie hat ja wirklich, ja, sie hat es ja mit ihrer Art irgendwie provoziert, dass alle in dem Umfeld, die jetzt auch nicht die empathischsten Menschen waren, das dann eben noch schlimmer gemacht haben.
Ja, wobei ich glaube, wenn du halt akut so drin bist, irgendwie dir die Kommunikation da auch verloren geht, so ein bisschen, also zu artikulieren, was da gerade in dir vorgeht, ist, glaube ich, ziemlich schwer. Aber klar, für uns erstmal so wäre das natürlich eine recht einfache Lösung, da dann erstmal drauf einzugehen. Genau.
Sollte jetzt auch nicht so von oben herab sein, man weiß ja nicht, aber es ist jetzt die also wir kennen die Figur ja nicht persönlich und wissen nicht, wie, also es scheint ja auch sehr offensichtlich, und das wird dann im zweiten Akt auch deutlich, eine schwere Depression zu sein, die sie dadurch leidet, keine Frage.
Ja, also es bleibt halt irgendwie so ein bisschen was Mystisches da, wie das dargestellt wird. Vielleicht ist das auch das, woran du dich so ein bisschen störst, weil ich hatte, also das ist noch der zweite Punkt, der mir nämlich in den Kopf gekommen ist, dass ich auch, wenn man jetzt wirklich gar nicht weiß, worum es geht, hatte ich auch irgendwie den Eindruck, als würden da alle ihre Rolle spielen und vielleicht gar nicht das sein, was sie sind. Also sind die beiden wirklich verliebt und Ehepartner und sollen verheiratet werden oder spielen die irgendwie eine Rolle? Oder auch mit den Eltern, die da zum Teil ja so sehr, wie soll ich sagen, so ein bisschen stilisiert auch dargestellt worden. Also ich weiß nicht genau, wie ich es wirklich gut beschreiben kann, aber ich hatte einfach den Eindruck, als füllen alle eine Rolle aus, die sie gerade wiedergeben, ohne eben das wirklich zu sein, was sie sind. Und ja, das wurde ja aber auch gar nicht aufgeklärt. Also ich meine, ich hatte dann schon den Eindruck, dass Justine und Claire natürlich wirklich Geschwister sind. Also alles andere kam mir relativ fragwürdig vor in der Rollenverteilung und
Und jeder ist irgendwie, gibt vor, für den anderen das Beste zu wollen, aber du merkst anhand ihrer Handlung, dass sie ja eigentlich sehr, sehr egoistische Figuren sind. Zum Beispiel ihr Schwager, John, der die Hochzeit ausrichtet, ihr den Vorwurf macht, was es gekostet hat und rechnet ihr das dann vor. Die Mutter, gut, die gibt sich ja gar keine Mühe, die lässt einfach raushängen, dass sie keinen Bock hat. Dann ist ja ihr Arbeitgeber noch irgendwie am Start, der dann zwischenzeitlich ja auch mit ihr irgendwie einen neuen Slogan, sie ist irgendwie in der PR-Abteilung, aber man merkt auch, er macht das nicht für sich, dass er dort ist, oder er tut jetzt keinen Gefallen, er will eigentlich, also er ist auf dieser Hochzeit, um mit ihr über die Arbeit zu reden, also es ist teilweise wirklich sehr, sehr strange, so, warum die Figuren überhaupt da sind, in ihrer Rolle, die sie ja wirklich voll ins Ausfüllen.
So. Ja, 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 genau. Aber man stellt die halt in Frage, irgendwie diese Verbindungen und ja, das passiert da schon. Genau. Gibt es sonst noch was jetzt im ersten Teil, ja, was wir besprechen?
Genau,
wollen?
Es ist ja dann irgendwann dieser Bruch, als sie dann wieder den Raum verlässt, als sie vorher noch mit ihrem Mann Michael gesprochen hat, sagt, ah, ich brauche noch eine Minute, dann geht sie auf den Golfplatz und schläft dann mit einem zukünftigen Kollegen, so nenne ich ihn jetzt mal, ist jetzt auch gar nicht weiter wichtig. Und da dachte ich mir, ah krass, das ist jetzt endlich der Bruch, wo sie ausbricht und ich dachte, sie bringt sich dann halt um und will nochmal klar einen Tisch machen. Das war jetzt so meine Spekulation. Ich dachte, ah cool, ich dachte aber auch, dass wir da schon die Hälfte des Films erreicht haben, war es glaube ich auch ungefähr. Aber nö, dieser Bruch wurde dann meiner Meinung nach sehr schnell wieder fallen gelassen. Diese Hochzeit zieht sich dann noch so ganz komisch hin. Und am Ende gehen die beiden gerade Getrauten ja getrennt auseinander. Sie bleibt dann in der Burg, so möchte ich dieses Anwesen mal nennen, also diese Festung da.
Die Burg.
Und wir haben den nächsten Morgen und eine total verlodderte Kirsten Dunst, die halt gar nicht mehr richtig, also im Stand ist selber zu laufen, baden gehen funktioniert nicht, also sie ist total apathisch.
Na, ich glaube, da war schon nochmal auch eine zeitliche Trennung, also weil sie wurde ja dann erst mit dem Taxi, ist sie dann erst wieder dahin.
Gut, aber aber es wurde irgendwie scheinbar vergessen oder nicht wichtig erachtet, wie groß diese Spanne ist. Stimmt, sie wird dann wieder zur Burg gefahren. Es hätte meiner Meinung nach genauso funktioniert, wenn sie einfach da geblieben wäre. Und dann ist eine Schwarzblende mit dem Namen Claire und wir wissen, ah, okay, jetzt verfolgen wir ihre Schwester. Mhm. Da will ich auch nochmal sagen, dass ich den Cast sehr gut fand, weil ich persönlich finde, Charlotte Gainsbourg sieht ja immer so ein bisschen fettig aus. Und das hat total gut zu dieser, ist ja so, und das hat total gut aber zu ihrer Figur gepasst. So, du hast halt diese zwei Schwestern, die aussehen, als hätten sie irgendwie eine Woche nicht geschlafen und total schon ungesund aussehen. Und du merkst, die strugglen auf jeden Fall mit was. Und man möchte natürlich auch wissen, wann kommt der Stein ins Rollen? Wann wird es aufgelöst? Und da muss ich sagen, geht das dann schon in die Meinung, aber so richtig zufriedenstellend fand ich es dann nicht. Du hast aber die Stimmung angesprochen, aber dazu komme ich dann später zu den technischen Aspekten, okay, weil die wird meiner Meinung nach richtig gut transportiert. Aber erstmal zu dir und dem zweiten Part.
Ja, was soll ich sagen? Also es ist natürlich erstmal recht schmerzhaft zu sehen, wie Justine einfach wieder zurückgefallen ist in diese schwere Depression auch, wie du sagst. Also es fand ich zum Teil auch so schwer, dass ich mich erst gefragt habe, ob sie nicht auch wirklich ob noch was anderes dahinter steckt, weil ich das erst nicht so ganz einordnen konnte, einfach weil es so extrem auch war. Aber man hat ja dann auch schnell gemerkt, dass es einfach wieder das um dieses Thema ging, auch als sie dann zum Beispiel am Essenstisch sitzen und sie sich dann aufgrund des Hackbratens irgendwie doch einmal aufraffen konnte und da dann aber auch da eben, ne, sie hatte ja gesagt, das schmeckt dann nach Asche oder so und in Tränen ausgebrochen ist und da irgendwie so diese Düsternis irgendwie nochmal so auf uns dann auch vielleicht als Zuschauer eingefallen ist und die Auswegslosigkeit, die sie so spürt.
Das habe ich tatsächlich auch so nachvollziehen können, weil man sagt ja auch, dass depressive Menschen dann auch so Geschmack und so eine Sachen setzen ja dann auch nicht in der Regel, aber können halt aussetzen und dann kann es auch ihr geliebter Hackbraten sein, den es da gab.
Ja.
Und dann schmeckt er halt wie Arsch. So, ja. Weil du einfach dann, ja, weil der Körper sagt, nö, du schmeckst jetzt einfach nicht.
Genau, und das fand ich schon sehr eindrucksvoll inszeniert. Und dann ging es ja auch einfach nochmal dann ganz klar einfach mehr vermehrt um diesen Planeten überhaupt. Also der in dem Sinne so thematisiert wurde, dass Claire sich einfach davor gefürchtet hat. Und dann auch so eine kleine Rollenumverteilung meiner Meinung nach stattgefunden hat, wo dann Claire eigentlich die angstbehaftete Person war und Justine irgendwie, auch wenn sie natürlich in ihrer Stimmung blieb, aber plötzlich Gelassenheit hatte und Ruhe in sich einkehrend fühlt und Claire einfach in diese angstvolle Rolle gefallen ist, in der sie sich einfach fürchtete vor der möglichen Kollision des Planetens und Justine dann aber plötzlich eine gewisse Gelassenheit ausgestrahlt hat und da dann natürlich innerhalb ihrer Emotionen auch geblieben ist, aber trotzdem für mich eine gewisse Ruhe ausgestrahlt hat und fast schon diesen Zustand auch beinahe ersehnt hat.
Ja, was ja klar ist, ich meine.
Ja, genau, also es passt einfach, aber ich fand es sehr interessant, diese Umdeutung einfach. Also es hat nochmal in Frage gestellt, was das überhaupt bedeutet, dass eben die Erde dann eventuell kollidiert. Das war ja eher eine offene Frage, beziehungsweise von den Berechnungen her. Und ja, also ich hatte da, glaube ich, das erste Mal ein bisschen das Gefühl, dass das für mich eine Länge hatte. Also ich meine, es war ja eine relativ langsame Erzählweise und auch einige Minuten, die da gefüllt wurden. Aber da war das, wobei auch nicht tragisch schlimm, aber das erste Mal so, okay, wir wissen jetzt, worum es geht und man fiebert so ein bisschen darauf hin und erwartet es in Spannung. Mhm. Und das war dann für mich vielleicht etwas zäh, so einen kleinen Teilraum.
Siehst, wie du das so versuchst. Ja.
Nee, aber sonst, ja.
Ja, du hast ja auch die Mystik so angesprochen. Wir haben dann auch so ein Bild wie Kirsten Dunst, dann nachts sich nackt natürlich dann, ich will jetzt nicht Mondschein legt, also dieser Planet Melancholia, der strahlt so ein blaues Licht aus, in dessen Schein sie sich dann legt. Und danach ist sie so allsehend und sagt dann ihrer Schwester am nächsten Tag auch, sie weiß jetzt auch alles und sie weiß auch, die Erde ist der einzige Planet mit Leben und wenn der nicht mehr ist, dann ist nicht schade drum.
Ja.
Und ja, das wird dann auch alles so mystisch verpackt und auch dann wieder so offen gelassen. Allgemein fand ich das auch mit dem Color Grading ganz schön. Dadurch haben wir auch immer die richtige Stimmung gehabt als Zuschauer. Also am Anfang diese Sequenz da mit der Limousine, die du beschrieben hast, wo alles noch Heiterkeit war, da hatten wir so ein sehr warmes Licht, aber das wird dann immer kälter und kühler und für mich hat sich der ganze Film, und das ist tatsächlich dann schon so ein kleiner Ausschwank zu meiner Meinung dazu, wie so ein Katermorgen angefühlt. Wie so ein ewig nicht enden wollender, ja, so wie Charlotte Gainsbourg in dem Film aussah, so habe ich mich gefühlt, weil ich war einfach irgendwann durch diese langsame Erzählweise, habe ich mir dann auch diesen Planeten irgendwann ersehnt. Tatsächlich. Aha. So wie scheinbar Kirsten Dunst Figur in dem Film. Weil irgendwann möchte man ja mal Klarheit und Gewissheit und jetzt hier. Aber das ist schon meine Meinung. Da will ich dir natürlich nicht vorweggreifen.
Ja, nee. Also genau, die Szene ist wahrscheinlich so eine kleine Schlüsselszene, die du angesprochen hast. Ich musste da einfach nur so lachen, weil ich kenne ja deine Meinung zu Lars von Trier und dessen Vorliebe für Nacktheit irgendwie so, ne? Und das war ja dann vom Moment her, fand ich, mit der Musik auch einfach so bam, ne? Weil da setzt ja dann plötzlich ganz stark die Musik ein, als wir die, und ich, ja, ist jetzt eigentlich
nicht. Es war keine unästhetisch.
Ich fand die Szene
sehr ästhetisch inszeniert.
Man ja, richtig.
Dann jetzt hübsch findet oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es ist trotzdem, du kannst nicht verleugnen, dass es schon eine sehr, ja, stark stilisierte, aber trotzdem sehr ästhetische Szene ist, die da gezeigt wird. Aber ich habe mich eben dann auch wieder gefragt, naja gut, aber was habe ich davon jetzt bekommen, dass sie da liegt und sich in ihrer Gänze, es hätte für mich auch angezogen, in einem hübschen Kleid genauso funktioniert, wie nackt, aber das ist einfach seine persönliche Designentscheidung. Deswegen, kritisch bin ich da jetzt nicht.
Nein, ich musste nur einmal ein bisschen darüber schmunzeln. Wobei ich da einfach auch so die Nacktheit, also ich hatte irgendwie so als Slogan im Kopf so ein bisschen die Befruchtung des Planetens irgendwie mit ihr zusammen, weil sie ja plötzlich dann, wie du schon sagtest, diese Sachen gesehen hat oder einfach wusste und das dann so ein Moment des Erkennens irgendwie war, das, ja, was weiß ich, einfach irgendwie nackt vielleicht. Ja. Also nicht so ganz in der pur, also wie der Mensch pur.
Genau, ja, das sehe ich auch ein.
Ja, ja.
Zur Handlung, wir erfahren irgendwann, dass der Planet Melancholia die Erde nicht passiert, sondern wirklich damit kollidieren wird. Und beobachten die Figuren, wie sie eben damit umgehen. So, wir haben dann auch nur noch Justine, ihre Schwester, dessen Mann und den gemeinsamen Sohn auf diesem Anwesen. Und jetzt setzt der Spoiler ein. Ab hier, das ist weiß man eben noch nicht vom Intro, was passieren wird. Bringt sich dann auch die Figur des Kiefer Sutherland dann auch um, als er realisiert, meine Berechnungen waren ja falsch. Dann ist es einfach so ein, aus meiner Sicht, Dahinsiechen der Figuren, weil du hast es so umschrieben, dass du den Film ein wenig zu lang fandest. Ich muss sagen, ich wäre fast eingeschlafen. Also wirklich, was nicht an meiner ausbrechenden Erkältung gelegen hat. Ich fand ihn wirklich gähnend langweilig. Also alles ab diesem Break, als Justine auf ihrer Hochzeit dann Tabula Rasa macht. Da hatte ich noch Hoffnung, dass es irgendwie Schwung bekommt. Aber alles ab danach fand ich furchtbar gähnend langweilig.
Also ja, witzig.
Ich bin wirklich sehr, sehr enttäuscht aus diesem Film. Color Grading und auch dieses ganze Imposante mit der Kollision mit dem Planeten, das am Ende auch gezeigt wird. Also sie sitzen dann da und warten dann auch nur noch. Ihre Schwester will dann irgendwie mit dem Kind noch fliehen und rafft dann, naja gut, aber wo will ich denn hin? Kommt wieder zurück. Man hätte da so viele Zwischenszenen einfach rausstreichen können. Ich frage mich auch wirklich, ob es gewollt war, den Film dann noch so unnötig in die Länge zu ziehen, um irgendwie diese Kollision noch imposanter gestalten zu können. Aber ich muss sagen, für mich hat das alles dann wirklich gar nicht mehr funktioniert. Ich habe mich dann wirklich einfach, ja, ich habe das Ende des Filmes so ersehnt wie Justine die Kollision der beiden Planeten. Also ich war wirklich zu Tode gelangweilt am Ende und war dann wirklich, bin dann aufgesprungen, als der Film
zu Ende war. Ich habe mich schon so gewundert.
Ich aufs Klo musste. Ich fand die erste Hälfte wirklich cool gemacht und ich war auch neugierig auf mehr. Aber das war es dann schon danach, ab der Hälfte des Films, muss ich sagen, war ich, ich fand ihn wirklich sehr, sehr langweilig.
Interessant. Also finde ich sehr lustig. Einerseits, weil ich ja eigentlich auch jemand bin, der schnell gelangweilt ist von Filmen, die irgendwie nicht richtig Fahrt aufnehmen oder wo ich das Gefühl habe, es passiert gerade nicht so viel. Aber genau da, muss ich sagen, ich war so tief drin in den Emotionen einfach, weil ich finde, er hat so stark für mich auch fühlbar werden lassen, wie sich die Depression zum Beispiel anfühlt oder wie sich Claire eben gefühlt hat in dieser Verzweiflung und das alles für mich so eine Leerstelle war und genau ich die Zeit auch brauche, so, um die zu verstehen. Also klar, es stimmt schon, dass irgendwo hat so dieser Funken Spannung gefehlt, aber genau das fand ich ganz, ganz großartig, weil das so subtil diese Angst hat auch werden lassen vor diesem Ende.
Aber fandest du, also, ja. Weil Angst hat sich für mich, also klar, man hat dann so diese völlig fertigen Schwestern, die man aber sowieso schon eine Stunde gesehen hat, zu dem Zeitpunkt ja schon eine Stunde 45 gesehen hat. Für mich hat sich diese Angst sehr schnell ermüdet. Also das war für mich so, diese Resignation von Justine hat sich auf mich komplett übertragen. Ja, mir hat es wirklich um den Sohn leid getan von ihrer Schwester, der dafür ja nun gar nichts konnte und auch so wenigstens im Gegensatz zu seiner Mutter noch so ein bisschen Leben hatte.
Okay, also für mich war es wirklich so die Ruhe vor dem Sturm und diese Stille einfach auszuhalten und zu wissen, es ist unwiderrufbar, du musst es aushalten, das passiert jetzt und genau das auch als Zuschauer dann auszuhalten, fand ich schon ziemlich cool gemacht. Was mich dann so ein bisschen gewundert hat, war tatsächlich das Ende oder wie schnell dann letzten Endes diese Kollision passiert ist. Also ich muss sagen, ich fand die Endszene wunderschön von der Ästhetik her und hatte da so einen ganz kurzen Moment Gänsehaut, aber dann war es plötzlich vorbei und das war dann für mich zu schnell. Also ich hatte da den Eindruck, als würde der Untergang so als Kollektiv erfolgen und das irgendwie hat so eine gewisse Grausamkeit, aber auch Schönheit für mich gezeigt.
Ja, also, da gehe ich wieder mit.
Ja,
also
okay.
Die Inszenierung des Finales am Ende, das fand ich auch schön. Und es hat auch gut ausgesehen. Also CGI an der Stelle, top.
Ja.
Aber dadurch, dass ich auch mit den Figuren und wir auch von der Welt ja nicht wirklich viel mitbekommen haben, es spielt ja alles auf diesem Anwesen, hat sich da jetzt auch für mich gar keine großartige Dramaturgie eingestellt, weil ich habe ja diese diegetische Welt, die wir da gesehen haben, gar nicht so groß auf unsere bezogen. Deswegen hatte ich da jetzt auch selber nicht so wirklich Angst. Also was wir ja als Zuschauer bekommen, sind ja die Figuren, die wir da haben, die dann auch sterben. Und ich muss sagen, wie gesagt, bis auf den Jungen dachte ich, naja gut, jetzt sind sie endlich erlöst. Also ich, so wie ich dann, als der Film zu Ende war,
Ah, das ist aber okay, leicht nihilistisch da drüben, Dani.
Nee,
so als Erlösung das zu sehen, ne? Also,
naja, sehr figurenanalytisch, weil Mitleid hatte ich, also wieso sollte ich jetzt mit welcher Figur sollte ich da Mitleid haben, die mir sowieso 2 Stunden unsympathisch auf den Keks gegangen sind. Kirsten Dunst hatte keine Figurenentwicklung, außer dass sie irgendwann resigniert hat und da würde ich bei ihr tatsächlich was Nihilistisches dann sehen oder sagen wir mal einfach so eine Akzeptanz, so eine kalte, das kann man ja da irgendwie auch drin sehen. Aber nee, es war tatsächlich wirklich die Tatsache, dass ich für die Figuren kein Weitergehen gesehen habe und dementsprechend fand ich es einfach nur sinnig, dass es dann auch wirklich einfach zu Ende war. Also,
okay. Also ich fand eigentlich, dass wirklich gerade diese Schlussszene nochmal gezeigt hat, sie wie schön das eigentlich ist. Irgendwie so das Dasein oder die Existenz und das ja eigentlich dann im Widerspruch stand zu der Auslöschung. Also
das
ja,
sagt ja auch John, als sie dann anstoßen, als sie noch denken, dass der Planet vielleicht doch nicht kollidiert, dann sagt er, ist ja sein Ausspruch auf das Leben.
Das stimmt, ja.
Wo ja seine Frau dann auch total paranoid wird und sagt, hä, ich dachte, wir sterben nicht. Ich dachte, das ist das hätte ich da jetzt nicht in diesen Post ein. Generell war das so ein bisschen gezwungen, auch dass sie das dann, sie recherchiert dann an einer Stelle im Internet, dass es dann doch nicht zu einer Kollision kommt, druckt es dann völlig sinnlos aus, dann kommt es zu einem Stromausfall und dann ist klar, sie druckt es aus, weil sonst würde ja John, also die Figur John, gar nicht raffen, dass sie da gerade gegoogelt hat. Das ist dann, damit er das aus dem Drucker nehmen kann und sagen kann, hast du da etwa recherchiert? Das war einfach, dieser Ausdruck war einfach nur für uns Zuschauer, dass die Story irgendwie weitergeht, beziehungsweise dass er diesen Hinweis bekommt. Aber das sind so 2 Mankos auf der Handlungsebene. Ja, aber wir müssen ja nicht einer Meinung sein. Ist ja schön, dass du den Film trotzdem spannend fandest.
Nee, ich finde, wir haben ja jetzt irgendwie so Fazit schon auch mit mit ausgesprochen oder wollen wir das nochmal zusammenfassen?
Kannst du gerne machen, Vivian. Das ist heute deine Folge, das ist dein Abend, Vivian.
Also meine Folge, dein Abend, sowas gibt es nicht, Dani, weil wir sind ja ein Team,
ja, das
oder?
Stimmt.
Na, also wirklich.
Das ist die Folge der Zuschauer.
Ja, vielleicht noch ein Aspekt, den haben wir jetzt gar nicht mit einbezogen, von der Kameraperspektive. Mhm. Ist da dir, also das war ja für mich so ein leicht dokumentarischer Film, Quatsch. Nicht Film. Das war für mich auch leicht dokumentarisch so angehaucht, weil das ja, man merkte, es war halt so eine Handkamera eher, die den Personen gefolgt ist und gar nicht so Standbilder in dem Sinne. Und das fand ich, also hatte auch nochmal natürlich eine Wirkung.
Bringt natürlich auch Unruhe dann wieder rein, ja.
Aber hatten wir jetzt gar nicht nochmal angesprochen, aber vielleicht ist auch gar nicht so
relevant. Generell Schnitt und Kamera, nö, ich finde das gar nicht unwichtig. Generell Schnitt und Kamera standen ja auch wieder dann im Kontrast zur Handlungsebene, weil die Handlung total langsam inszeniert wurde, war es dann auf der anderen Seite durch Schnitt und Kamera dann wieder so ein bisschen wuselig. Mhm. Wo, ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich wirklich eingeschlafen. Aber,
puh, dann hätte ich mal Glück gehabt.
Ja. Also mein Film des Jahres wird es nicht. Aber ich muss sagen, ab der ersten Stunde, also die erste Stunde hatte er mich. Da dachte ich wirklich, mal sehen, ob's ein Lars von Trier-Film wird, den ich mag. Ja.
Naja, ist schon mal ein guter Ansatz, wenn du nicht ganz so ganz grausig rausgerannt bist und dir die Haare gerauft hast. Aber
wie gesagt, die Inszenierung hat mir an manchen Stellen nicht gut gefallen.
Ja, also ich fand von der Kamera her hat das für mich so ein bisschen auch wie ein Tagebucheintrag gewirkt oder nochmal mich näher an die Figuren bringen lassen, weil ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt nicht nur einfach von außen irgendwie da und gucke, sondern ich bin schon viel mehr dabei, indem ich halt selbst die Kamera halte, gefühlt. Ja. Deswegen fand ich das eigentlich auch nochmal eine ganz schöne, also ich finde es grundsätzlich immer sehr schwierig, so eine Kameraeinstellung, weil wie du sagst, es ist dann sehr unruhig zum Teil oder auch einfach vom reinen visuellen Erleben für mich so ein bisschen unstimmig manchmal, aber es war auch halt nicht zu viel gewackelt, sondern auch noch alles im Rahmen, von daher. Mhm. Ja, Dani, also ich freue mich, dass du Lars von Trier mit mir geguckt hast. Jetzt haben wir das endlich von unserer Liste.
Lars von Trier, den gönne ich mir.
Wow, hast du den nicht schon mal gebracht irgendwann? Wunderschön. Ja, Dani sitzt immer in seinem Kämmerlein und grübelt nach hübschen Pointen, die er bringen kann, oder? Oder wie machst du das?
Das ist tatsächlich ein angeborenes Talent.
Ja, muss ich einfach passen.
Ich bin gespannt. Ich hatte jetzt zwei Filme hintereinander ausgesucht. Zurzeit werden sie ja chronologisch hochgeladen. Deswegen bist du jetzt das nächste Mal wieder mit einem Film dran. Ich bin gespannt, was du denn mitbringen wirst. Ich glaube, die anderen sind es auch. Verfolgt uns weiter auf Instagram. Schickt uns weiter unsere Sticker, wenn ihr die seht. Scannt unsere QR-Codes und vielleicht, ne, wir haben noch ein paar Gewinne hier.
Ja, einige rumliegen, ne? Nicht, dass die angammeln. Also meldet euch bald.
Ja. Aber die Folge hat mir ja sehr viel Spaß gemacht, Vivian.
Danke, und, Daniel, mit dir auch.
Ich sage, bis zum nächsten Mal.
Au revoir. Ja, fangen wir nicht hier an, Sachen zu unterstellen. Ich habe neulich irgendwo gehört, das Wort Clown-Porno.
Gibt's.
Ach so.
Ja.
Okay.
Ja, Vivian, ich bin Student, ein bisschen Geld muss ich hier reinbekommen.
Oh, ach so, daher die ganze Clowns-Gilde bei dir im Badezimmer.
So ein kleiner Partnership. So, Vivian, wir laufen. Ich mache mal einen kleinen Soundcheck. 1, 2, 3.
Wir laufen aus.